Herzlich willkommen beim Retail News Flash Podcast. Die international erfahrenen Retail-Enthusiastinnen Anna Hegenbart und Heidemarie Kritz berichten 14-tägig über News aus dem Handel.
Ja, und hier sind wir wieder bei einer neuen Ausgabe. 2 Wochen vor Ostern. Heidi, hast du schon Ostereier und Häschen dekoriert zu Hause oder hängen bei dir noch irgendwo Weihnachtskugeln rum?
Nein, weder noch. Also Weihnachten ist vorbei, auch bei mir, und Ostern noch nicht angekommen. Aber bei mir im Büro, ich liebe ja Disco-Kugeln, hängt eine kleine Disco-Kugel. Aber die hängt das
bitte.
Ganze Jahr, damit schon
So soll es sein. Recht hast du, ist ja auch so ein ähnliches. Ein Disco-Osterei sozusagen. Und wir freuen uns auch schon, wenn Ende März, sage ich mal, dann auch die Zeitumstellung kommt. Man merkt es, finde ich, eh schon, die Tage bleiben oder werden schon wieder länger. Und März ist ja auch ein wichtiges Monat für Neueröffnungen. Viele Stores und Retailer wollen ja auch vor Ostern aufmachen. Dementsprechend haben wir auch heute viele News mitgebracht. Heidi, was ist denn so in deinem Köfferchen heute?
Oh ja, also wenn ich die Beiträge mir anschaue, wir machen heute eine tolle Reise. In einer Station halten wir dann länger. Aber also uns alle in die Schweiz, nach Genf, aber auch nach Milano, London. London ist sowieso ein bisschen ein Hotspot immer wieder. Da gibt es tolle neue Eröffnungen. Und da bin ich auch wieder dabei. Und eine kurze Info von digitalen Neuheiten. Und natürlich, wie immer, haben wir auch im Gepäck Retail Gossip.
Auf jeden Fall. Und bei mir sieht es ähnlich aus. Wir kommen weit rum und halten uns ein bisschen oder auch etwas länger in Spanien auf. Ich habe nämlich nicht nur News zu einem großen spanischen Retailer namens Mango, sondern wir haben auch unsere neue Kategorie WhatsApp City mitgebracht. Und die führt uns in die spanische Hauptstadt. Auch welcher australische Retailer seinen ersten Shop in Amsterdam aufmacht. Und eine Neueröffnung in Berlin. Und dann geht es in den Retail Gossip noch kurz nach Japan. Und ich würde sagen, wir verlieren keine Zeit und starten direkt mit
Kennzahlen und Pressemeldungen.
Genau. Und wie angekündigt, Mango, best year ever. Das kann der spanische Retailer für das Geschäftsjahr 2023 stolz behaupten. Denn 2023 schloss mit dem bisher höchsten Umsatzergebnis in der Geschichte des Unternehmens ab. Heidi, du hast ja auch schon berichtet, ich glaube, das war vor ein paar Folgen, dass Mango, auch was die Expansion angeht, richtig Gas gibt und da auch seine neue Strategie umsetzt entsprechend.
Ja, also Mango haben wir jetzt seit neuestem immer am Radar. Und ich muss auch sagen, vor wenigen Tagen bin ich in der Kärntnerstraße da herumspaziert und habe die Auslagen bewundert. Und es hat sich auch vieles getan im Bereich von Produktpräsentation und von der Produktqualität, weil die ist jetzt in den letzten Jahren auch sehr hochwertig geworden. Und das war natürlich Spaß und macht Freude.
Das macht Spaß, an den Auslagen vorbeizugehen und dann da auch was zu kaufen, und das ist klar. Und Mango hat auch tatsächlich in 2023 mehr als 120 Stores eröffnet. Damit betreibt Mango nun knapp 2700 Geschäfte in über 115 Märkten weltweit.
Toll, super.
Wirklich super. Die Länder mit den besten Ergebnissen, ist nicht so überraschend, ist Spanien jetzt mal an erster Stelle, Frankreich, Deutschland, die Türkei und die USA. Und mit dem neuen Strategieplan für die nächsten 3 Jahre will der Modefilialist das Ergebnis auch nochmal weiter toppen und die Segmente auch weiter ausbauen. Jetzt mal hier ein bisschen in die Zahlen schauen. Also Mango hat den Umsatz im Geschäftsjahr 23 um 15% auf 3,1 Milliarden Euro gesteigert. Und damit übertrifft der Modefilialist die 2,68 Milliarden Euro Rekordumsatz aus 2022. 77% des Gesamtumsatzes sind das auf das internationale Geschäft zurückzuführen. Aber auch im Online-Geschäft konnte ein Rekord verzeichnet werden. Denn erstmals haben die Spanier über 1 Milliarde Euro im E-Commerce erwirtschaftet, was 33% des Gesamtumsatzes ausmacht. Ja, jetzt ist aber nicht nur der Umsatz gut. Wir müssen dann auch immer schauen, wie schaut es aus unter dem Strich sozusagen. Und auch da, also Mango verdoppelte seinen Nettogewinn, der von 81 Millionen Euro auf 172 Millionen Euro anstieg. Das EBITDA stieg um 22% auf 533 Millionen Euro.
Na, bravo, also gute News. Umsatzanstiege im zweistelligen Bereich sind immer gut. Da kann
Auf
ich
jeden
gleich
Fall.
eben und da kann ich gleich.
Muy bien, würden
Ja, so ist es. Ich kann da gleich ja weiter mit einem Umsatzanstieg von zweistellig berichten. In dem Falle ist bei meiner Brand sind das 17%. Es dreht sich um die Marke Prada, die 2023 eben 17% Umsatzanstieg verzeichnen konnte und eben auf 4,2 Milliarden Euro zum Vorjahr performt hat. Der Luxuskonzern ist ja bereits an der Börse in Hongkong notiert. Und man will da jetzt wirklich 1 Milliarde Euro in Retail Experience und die Einzelhandelsstrategie verbessern in den nächsten 5 Jahren. Also das ist schon eine gewaltige Summe, freut mich natürlich umso mehr, weil mit allen Sinnen erleben hat sich auch Chairman Patrizio Bertelli in sein Auftragsbuch quasi geschrieben. Es sollen verschiedenste Markenelemente, also die Produkte, also Mode und Accessoires, Food und Kunst, also zu einem ganz neuen Einkaufserlebnis zusammengeführt werden, das in allen Großstädten auf der ganzen Welt ein tolles Erlebnis kreiert wird und aber auch mit Dienstleistungen wie kulinarische Ergüsse oder auch kulturelle Ausstellungen sollen dargeboten werden, dass man eben die Gemeinschaft stärkt und ein intensives Eintauchen in die Marke Prada gewährleisten kann. Also mit allen Sinnen ist das Zauberwort für mich persönlich ja nichts Neues, weil das liebe ich ja. Das ist auch noch der Unterschied zu ja, E-Commerce, sage ich jetzt einmal, dass man mit
Ja.
allen Sinnen auf den POS geht und sich da wirklich ein Erlebnis ja, gönnt. Die Prada-Gruppe ist ja recht groß eigentlich. Dazu gehören noch Miu Miu, Church, Casio, die Pasticceria Marchesi und Luna Rossa. 600 Geschäfte, da kann man die Produkte einkaufen und diese in 70 Ländern. Aber natürlich auch online. Lizenzverträge gibt es für Brillen- und Schönheitsbereich und aber 26 eigene Fabriken. Generell in Summe beschäftigt der Konzern 13.000 Mitarbeiter. Also viel Investitionen in den nächsten 5 Jahren. Ganz toll, bin schon gespannt, wie sich das eben auswirken wird, auch für vielleicht jetzt nicht so Stammkunden wie mich, aber ob man da was mitbekommt und wie man das mitbekommt, da bin ich schon ganz, ganz neugierig. Wir bleiben dabei.
Auf jeden Fall. Wir beobachten die Entwicklung der Prada Stores und schauen, was für Sinne da auf die Fläche kommen. Positive News in unserer ersten Kategorie und wir machen freudig weiter mit.
Neue Formate und Eröffnungen.
Ja, und hier hat die Welt diesmal ganz gespannt jetzt Anfang März auf Berlin geschaut und zwar ja, unter die Linden. Da ist nämlich High Snobiety am Umdrehweg. David Fischer, der seine multimediale Marke High Snobiety 2022 ja an Zalando verkauft hat, eröffnet Anfang März den ersten High Snobiety Store der Welt und eben, wie gesagt, unter den Linden 40. Fischer, der bekanntlich weiter als CEO an der Spitze des Unternehmens tätig ist, sagt dazu, ja, unter den Linden ist eine ikonische Straße in Berlin, ähnlich wie die Champs-Élysées in Paris. Der Ort ist für vieles bekannt, allerdings nicht für Retail und genau das finden wir spannend. Also, sie wollen eine Destination werden, aber dann auch, sage ich mal, ja, durch Touristen dann entdeckt werden. Ja, auf 550 Quadratmeter wird das Store mit 6 Angestellten 6 Tage die Woche offen sein. Und ja, ich bin ganz gespannt und werde da sicher bald mal hinschauen.
Bin schon gespannt, bitte Fotos machen, liebe
Auf jeden
Anna.
Fall. Und dann noch gute News für die Radfans. Die australische Sportmarke Maab mit Doppel-A erweitert ihre Präsenz. Und jetzt wurde der erste europäische Store eröffnet. Und das natürlich nirgendwo anders als in der Radfahrerstadt Amsterdam. Die Stores der aus Melbourne stammenden Radsportmarke nennen die Maha Lab. Live Around Bikes steht, nicht zu verwechseln mit dem Lab in Berlin, im Bergheim. Also alles rund ums Fahrrad. Bisher gab es bereits einen Store in der australischen Heimatstadt und es soll nicht der letzte sein. Die Marke will an wichtigen Standorten auf der ganzen Welt das Store-Konzept etablieren. Ja, auch Deutschland haben die Macher dabei im Blick, ist aber jetzt noch nichts offiziell.
Spannend, ich habe mir das angeschaut. Ja, so eine besondere Treppe, eine Wendeltreppe, sehr farbenfroh,
Ja.
aber sehr interessant gemacht. Also bin schon gespannt. Und ich glaube, Amsterdam ist für Neueröffnungen oder für Brands, die nach Europa gehen, super Pflaster. Also ich bin ein großer Fan von Amsterdam, muss ich sagen.
Ja, definitiv. Die haben es auch und ist so ähnlich. Also es ist nicht, ich will das nicht komplett vergleichen, aber da ist auch diese Fahrradmarke auch Rafa. Ich kann es mir vorstellen, vom Konzept ähnlich. Also da kommt jetzt ein bisschen Competition in den Markt und Competition belebt ja bekanntlich das Geschäft. Also, super.
Immer, immer belebt.
Auch aufs Fahrrad. Wo können wir jetzt hinradeln, Heidi? Wo radeln wir hin?
Ja, wir radeln jetzt in die Schweiz. Heidi im Heideland. Na, Spaß beiseite. Wir gehen jetzt direkt mit dem Flugzeug, würde ich jetzt einmal sagen, weil wir nicht so viel Zeit haben, nach Genf. Da gibt es jetzt quasi ein neues Wahrzeichen. Anders kann man das nicht sagen. Und zwar hat Dior eröffnet seinen beeindruckenden neuen Flagship-Store nach Paris im Jahr 2022. Ein weiteres Highlight der Marke aus dem LVMH-Konzern. Und es ist riesig, es ist pompös, es ist ganz besonders. Und zwar an der Rue Durand erhebt sich ein 10 Stockwerke hohes Gebäude, das aber kein so normales Gebäude ist, sondern die Fassade zieren 6 so Blütenblätter über die ganze Höhe oder auch se wie Segeln. Also soll man sich anschauen. Also an der Stelle der Tipp: Wir haben ja in den Shortnotes ja immer die Links und da kann man sich dann natürlich auch die Bilder dazu ansehen. Da macht es wirklich Sinn, weil das ist ganz, ganz speziell und außergewöhnlich. Dieses 10-stöckige Gebäude, also in jedem Stock ist eine eigene Produktgruppe. Die zwei obersten Stockwerke sind für VIP-Kunden reserviert. Es gibt natürlich eine Terrasse, wo man über die Schweizer Alpen bzw. über den Genfersee blicken kann. Und von der Farbigkeit und der Materialität, also das Ganze ist sehr Understatement in Weiß oder Elfenbeinfarben angelegt, also damit natürlich das Produkt schön glänzen kann oder wirken kann. Wie bei fast allen Luxushäusern ist auch bei Dior ein großer Bezug zur Kunst. Auch hier sind Kunstwerke präsent, Gemälde von wichtigen Künstlern, bekannten Künstlern, aber auch Landschaften vom Genfer See oder auch Skizzen, Archivskizzen des Hauses werden gezeigt. Also also der Besuch in diesem Geschäft ist sicher zu empfehlen, weil das ist ganz was Besonderes, allein wenn man da schon da das Gebäude betritt.
Ja, Wahnsinn. Das ist ja echt eine eigene Architektur. Ich habe da jetzt gerade mal gegoogelt. Das
Ja,
ist
gell, das
wirklich
ist
sehenswert.
ein Wahrzeichen. Also es ist eigentlich, man kann sagen, es ist ein neues Wahrzeichen, weil solche Fassaden sieht man sehr selten.
Definitiv. Super.
Schöne Fassaden hat
Ja.
aber auch ein anderer Konzern oder eine andere Brand weiter südöstlich, wenn ich richtig liege jetzt geografisch, und zwar in Mailand. Da hat Ferragamo eröffnet, einen Flagship-Store in der Via Monte Napoleone. Und ja, auch dieses Haus, dieser Palazzo ist ganz was, ein imposantes Gebäude. Aus dem 15. Jahrhundert stammt es. Und Anfang des 19. Jahrhunderts wurde es umgestaltet. Interessanterweise war kein italienischer Designer, Schrägstrich Architekt am Werk, sondern ein in Antwerpen ansässiger Designer, Van Duysen.
Na bitte, ein bisschen belgische Designsprache dann auch nach Italien transportiert.
Ja, ganz genau. Und von Mailand zischen wir jetzt mit dem fliegenden Teppich nach London, wo sich ja bekanntlich auch immer vieles tut. Und zwar Borsolino, wir bleiben mit dem Italienbezug. Borsolino eröffnet seinen ersten Shop in UK. Und dieser befindet sich in der Burlington Arcade in London. Man hatte schon eine Boutique eröffnet in Mailand und im italienischen Urlaubsort Forte dei Marmi. Nun gibt es einen zwar sehr kleinen, der hat nur rund 40 Quadratmeter großen Store in der englischen Hauptstadt. Aber Hüte sind ja, brauchen nicht so viel Platz, also das geht ja ganz gut und sehr zurückhaltend und aber tolle Produkte, also Borsalino-Hüte und die Hutboxen dazu. Also ja, für jene, die Hüte lieben, ein Must, muss ich sagen. Ganz, ganz toll.
Ein Master. Ich musste das jetzt zuerst mal, dachte mir so, ah, was ist nochmal jetzt schnell? Borsalino, habe ich es mal kurz gegoogelt, aber wenn man das dann sieht, sind das ja wirklich diese, ja, Hüte, die man
Luxushüte.
auf jeden Fall kennt mit der Schleife.
Ganz genau. Und die man dann, die Panama-Hüte, die man dann durch einen Ring ziehen kann. Also das ist immer die Qualität. Je weicher, desto teurer, desto mehr Arbeit natürlich mit dem Stroh. Also das ist auch ein Handwerk und eine Kunst, würde ich meinen.
Ja, ich sehe, da kennt sich jemand aus mit dem Hüten.
Ja, ich liebe Hüte. Aber ja.
Ha
Ein Stückchen weiter hat eine andere Brand, Outdoor-Brand, den größten und neuesten Store eröffnet in Europa, und zwar Arc'teryx. In der 4142 King Street im Herzen von Covent Garden. Also das ist das neue quasi Herzstück des Unternehmens. Und das Besondere ist der erste europäische Rebirth Store, also der dieses Service beherbergt, dass eben Wartungsarbeiten, also wenn irgendwas kaputt ist bei den Produkten oder ja, zu reparieren ist, anbietet. Arc'teryx ist ein kanadisches Unternehmen. Mit Sitz in den Coast Mountains, 1989 bereits gegründet, in 40 Ländern erhältlich, in mehr als 2400 Einzelhandelsgeschäften weltweit.
Damit würde ich sagen, schauen wir und leiten unsere nächste Kategorie zum ersten Mal ein.
What's up, City? Was ist los in?
Ja, and here we are in our freshly launched new category, talking about retail details, yeah, of exciting cities. And I'm very happy today to welcome our first guest, Jago, whom I know from our times working at Unibail-Rodamco Westfield, and who will let us know in a second about yeah, which city he will share some insight with us, what connects him to the city and to retail itself as well. Bienvenido,
Muchas gracias, Ana. Thank you for
Jago.
having me. I have to say, it's my first podcast, so I hope everything goes smooth.
Definitely, it will. We all newbies here. So tell
Should
me,
I say
Jago.
the city or
Sorry,
not?
So tell us, please,
Okay,
about which
so
city you will talk. Tell us a bit
I'm
more about yourself, as well,
okay.
so that our listeners get to know you a bit better.
I'm glad to talk about the city of Madrid. But I have to say that it's not where I'm born. I'm from Barcelona, but I think one of the things that is great about Madrid is like everyone feels welcome. So I'm already been living in Madrid. So I'm 35. So that will be already 21 years. 21 years
Wow.
living in the city. So I
Yeah.
hope that counts.
Definitely.
And it's a great city. And maybe to talk to you a little bit about my background and you know what how I finished in retail. I started my career at L'Oréal, so nothing to do. I used to sell makeup and to in the region of Spain. Then I did that for 2 years and a half. By coincidence, I joined Unibail-Rodamco Westfield because honestly, it was 2 minutes walking from my house in Madrid, and I started there. I did a nice 5 years, finishing in the international leasing team, where I had the pleasure to meet you. I was back on the days, no one had an F&B person dedicated on a corporate level in the big structures. So I had the chance of having that position and try to coordinate on a European level and try to get new brands and also supporting the teams in the F&B destination. After that, I head to Europa City, where it was a crazy project happening in Paris, a 3 billion investment, half Wanda, half the Mulia family. And I was the project manager for all the F&B retail and also the human farming of the project. I did that for 2 years and a half. It was super fun. I had to travel the world and it was a really inspiring project, but unfortunately it came up to end, I guess like many development projects during the pipeline process.
Yeah.
And then before joining Nut, which is my current company, I was for 2 years and a half the global development director for Tama Market. Which is probably the leading foothold in the world, and then trying to coordinate expansion and seeing cities all over the world to try to implement at our market. And now I'm in Nut, which is a service provider company that belongs to the Mulia family. So we're somehow in the galaxy of the Mulier, which holds companies such as Decathlon, Leroy Merlin, Kiabi, and we are on the real estate side as a service provider company that covers from leasing to asset management. And I have the pleasure to be the global head of leisure and F&B for the 11 countries, which is an exciting venture because we are a completely new business line and just starting over 8 months ago. So we're the new kid on the block.
Amazing. And so many exciting stations you have been able to work already. Jago, you're the best person to tell us a bit more about Madrid, I have the impression. But before we dig a bit deeper into the retail landscape of the city, tell me, what was your last the last thing you purchased in Madrid?
Ooh, well, that's gonna be an easy one because I like shopping. I think it's one of my guilty pleasures. Sometimes I have the feeling even that I have more clothes than my girlfriend, but I had the my last one was like the last day of sales in WOW. WOW is a concept store that now they have two locations in Madrid, and I bought a jacket of APC, so the French brand,
Yeah.
with a really nice discount, I must say. And a pair of sneakers of New Balance, like a kind of limited edition ones. That's also one of my guilty pleasure. I think I have enough sneakers, but it's never enough.
So when you think of Madrid, what would you kind of talk to me or to our listeners to when you think about retail?
I think at the end, if you talk about high street in Madrid, I would say that it's a city that it's dominant by three main positionings. I think luxury, you find it in Serrano, which is like kind of Champs-Élysées of Madrid. So, you know, that's the gold mile. We call it that way. That's where you have Louis Vuitton, Balenciaga, and that's in Salamanca, which is probably the most expensive in terms of high street of Madrid, both residential and fashion. Then I would say you have Gran Vía, which is the fast fashion. That's where you also have the theaters, and it's mainly, you know, when you're gonna have the big stores of Primark, the biggest store in the world, currently Plaza de España, recently opened 1 year ago. And then you have, which I think it's more in the middle, the more the edgy one, which is Fuencarral, which is mainly, you know, you're gonna have more a mix between independent brands and let's say more cool aspirational brands, such as it can be iSoap, or other ones. That's in high
Ah, yeah.
street.
Okay, and this is always in walking distance. So from the luxury area, I could also walk to the more edgy kind of street. Okay,
You know,
nice.
the good thing about Madrid, I think, it's not as big as London or Paris. It's a city that is really easy to walk if you like walking. I think it will be could be like a 50-minute walk. Like if you would do a triangle between the three parts, you're still in the city center, but you are 50 minutes walking from it, which I think it's from that perspective, and also it's quite nice and it's quite identified. So for a retailer perspective, I think if you want to expand yourself in Madrid, it's really easy to know where is your positioning based on the kind of clients and the kind of surrounding brands that you have. That's on High Street. Then I would say in terms of shopping centers, it's a city that it's dense in shopping centers. Unibail and Klépierre, both groups, the French groups, they have a quite a, let's put it in a nice way, a monopolistic situation. So it's a city where Klépierre has three major shopping centers, such as Plenilunio, La Gavia, or Príncipe Pío, and also where probably you have two of the most iconic shopping centers of all Spain, which belongs to Unibail Rancho-Westfield, which is Parque Sur, that has like 21 million visitors, and also La Vaguada, which it was the regional, like the first shopping center made in Spain, which now it's downtown Madrid, but before it was not the case. And then you have other ones such as Xanadu, or even, for example, it's not a shopping center, but in terms of performance, it's probably, if not the best outlet in Spain close to it, which is Las Rozas Village from Value Retail. They have one in Madrid. They have another one in Barcelona, La Roca, and it's a top seller.
It's
And
the
then
outlet, no?
it's exactly, yeah. And it's honestly, they work really well. And I would say also, it's not a department store, but when you see the impact, it's a department store, but when you see the impact, it's quite amazing in terms of what they're able to do. You have the number one department store of all Spain, which is El Corte Inglés de Castellana, which I think, if I have to say, in terms of what we understand as a product of shopping destination, and definitely that would be my first choice. It only gets bigger every day. It's the with the one in Plaza Catalunya is the two location of El Corte Inglés that it still make money and a lot of it, and that has managed to, let's say, pass many crises and still really well positioned in the city,
That's
being in
good
the
to
heart of the
hear
city.
in the current landscape of department stores going down. Would you then compare it to AKDW in Berlin or Oberpollinger in München or La Rinascente in Milan? Is it that kind of a level
Yes,
department store?
100%.
I think every big city needs it. And here I'm currently in Vienna. We were also planning on getting such a nice department stores, but now the constructions are on hold due to the Signa insolvency. So let's see what happens with this unfinished construction. But on to maybe more favorable news in terms of brands as well. So what would you see as flourishing Spanish brands? I mean, it's quite obvious. I think
Sure.
in Spain you have a big group, which is the
Yes.
Inditex. But maybe you
Well,
have some other influential brands.
you need to understand that, for example, you cannot do a real estate project in Spain, especially shopping centers, without Inditex. I mean, you would kill yourself. You know, the amount, the kind of, I would say, notoriety, but also proudness of people regarding Inditex is amazing. I mean, I know that's something that always Zara tries to keep. You know, always the newest concept of Inditex, it will always be first tried in Spain. So on that side, yeah, no doubt. Then what I would say is, like, because I think if you would have come to Madrid 10 years ago compared to today, it's a completely different city in a positive way. Madrid, it's a super cosmopolitan city. It's a city that from a retail perspective, but also from an F&B perspective, nightlife, it is among the best. You know, I always say that Madrid in terms of nightlife is comparable to Tokyo, to New York. In terms of F&B, it's a city that you can go every single day out and there will be people. You know, I had a conversation with the founder of Hamres back in the days, Henry McGovern, and he was saying that, you know, in Madrid, people go out for having breakfast, dinner, or lunch 4.5 times a week, and
Really?
that's the number one in Europe. You know, even so, that explains how strong is the retail in the city, because people are used to go out. People like, you know, we have a nice weather, we don't have the beach, but people go to go out. And then answering your question to make it to go straight to the point, I think, you know, definitely WOW, I would say, is one of the biggest openings of the last 2 years. So WOW is a concept store that it was done by the president, the old president of El Corte Inglés. So with a department store background, what they tried to do is a concept store that it was highly qualitative on the brand creation, with IDEA, and I think that's a part that's interesting, is like three models in one. So you have from one side people that would go shopping. Second, the idea of shopping the shop. So the idea to have a showroom for the brands where they can showcase their the latest seller, even like products, and also like when they do want to do something else. And also it's a fashion runaway. So the whole concept itself, it's made that in every single level of WOW, that in Gambia it has five levels. It can be privatized, so you can do fashion weeks, you can do, you are Dior and you want to have your own image. Everything is done in a flexible way so that the brands can use it. So
Super.
and then, it's not anymore a shop, because then, it's three lines of business in one, which I think it's interesting, and it's how you optimize the space when you're a retailer. Then I need to speak about EcoAv, so I'm sure you know about EcoAv.
EcoAv, it
EcoAv
just
flow.
opened in our design outlet in Roermond, so I'm curious how it
Exactly.
will develop in terms of brand awareness. There's one store in Berlin as well, but yeah, it's a Spanish brand. I was not even aware.
It's a Spanish brand and it's growing fast. It's a brand that always was regarding sustainability, the use of recyclable materials. It's a brand also that managed to get themselves, I think always when we talk about recyclable materials, people try to think cheap. Well, this is a brand that positioned itself completely in a really premium position, and it's a brand that definitely it's worth visiting the flagship that they have in Madrid. And then I need to speak about Honest Green. I don't know if you know it yet, Anna.
No.
Otherwise, it's gonna come soon
Okay.
to you. Honest Green probably is the hottest concept, F&B concept right now in terms of healthy food. It's a more a flexitarian approach. So yes, there is meat. Yes, there is fish. Yes, there is vegetables. It's a family group that they started in Madrid. I think now they must have around 10 locations in Madrid, and then quickly they decide to go international. So now their presence in Portugal.
Okay.
And they're just gonna open their flagship store in Regent Street. And I
Oh, wow.
think in terms of design, customer journey, I think that's a super successful business, especially due to the complexity of of all the ingredients that they want to have, and the approach that they do to the client. I think it's really well done. And something also that it's a brand that it's able to keep freshness and exclusivity, because I think it follows a little bit the steps of like Big Mama Group. So, we could have 40 Honest Greens in Madrid, but they seem to see more like an organic and more exclusive approach, which still makes the brand user a little bit more premium. That going to a more a mass market and more like a fight against other brands that maybe have a more strong pipeline and more quick growth.
Nice.
And
Honest Green. We will
then
keep our eyes
Honest
open for
Green,
that one. Honest
keep it
Green.
at.
Yeah.
And then maybe something more niche. But I think that it has a really, from a retail perspective, it's super innovative. It's Mode Movimiento, it's the old founder of El Lateral. El Lateral was a tapas fast casual brand. The guy sold it to the fund, and then he did Mode Movimiento. Mode Movimiento basically is a restaurant, which was the first one. It's in an old theater, and basically from top to end, in all the conception and model of the project, sustainability, social engagement, it's all around the process. So it's a great concept. Basically, all the construction materials, the work, they basically spent 2 years constructing the site. And the reason why they spent 2 years to do 1,200 square meters is basically they use all the materials from the old theater to do the new unit.
Amazing.
Basically, all the heating, all the energy consumption is done from a natural perspective. So you have, these old places that the Romans used to keep wine. Well, they use it to keep water, and they use the same water that they use, to do all the climate of the unit. It's mainly where originally was a pizza place, but now they're expanding their offer, and
Okay.
use the heat of the ovens of the pizza also in winter, so that we can use the heat. I mean, now they open the second location, which is not called Mode Movimiento. And definitely, this is something that I think that sometimes it's really difficult to find a concept that goes until the end with this idea. Most people get, lost in the way. And here you have something that it took time,
Yeah.
but they managed really well.
So
Sorry, that was
this,
long.
no, this was a very interesting. And Jago, when you have been eating, let's say in Mode Movimiento, the next week when you would meet your friends on a Friday, where would you go with them
Yeah.
for dinner?
Ooh. Okay, now here I have one. I must say that when I like a place, I try not to burn it, but I'm a strong user. I love
Really?
Cuoco. I like Cuoco 360. So
Okay.
Cuoco 360, it's a fine dining concept that it's in Chueca. So it's in the center of Madrid, in La Calle San Bartolomé, and it's basically a mix between Latin American and Asian. So it's a fusion cuisine, and you know, it's that kind of places that you discover that you know in a minute that it's a gem, 100% worth every single euro that you put in that restaurant.
Perfect. Good to know. I noted it down. I noted it down, Yago. And on Saturday, when you walk through the city and you walk into your Wow Concept store, so towards it, where do you grab your coffee in Madrid?
Ooh, Randall.
And the last
Flat white,
question.
of course.
Flat white, we love that one. We love it. And the last question, because I think no shopping tour can end without a decent drink. So where do we end our Madrid shopping tour? In which bar and what cocktail would you recommend?
Ooh, well, so it's not by coincidence, but in front of Coco, there is a really nice cocktail bar, and basically, so the old cocktail man bar or cocktail, I don't know how you call it, like you know, like the guy in like Tom Cruise in this film, where he's the barman. So the old
Okay.
barman of a Michelin star restaurant that it's called Saddle, he opened around 1 year and a half ago his own bar. And it's been awarded at the best bar by Time Out, I think in 2023 edition, not in this one. And it's called Numus. And literally, it has this cocktail that is called Kingston Negroni, which is kind of twisted of the old Negroni. And I'm a Negroni guy. I like it
What?
very much. And definitely, you know, this is a place. And then I have to say also that I have, unfortunately or not, but I live on a last floor, and I have to say that the terrace from my place is really nice. So that's a place that normally I try to end, you know, on those kind of busy Fridays, we're just gonna say, you know, I just want to be here.
Let's wind
That's
down a
also one of
bit.
my, exactly, that's one of my, still one of my favorite places.
We will definitely link all these recommendations in our show notes so that our listeners can also profit from it when they visit Madrid. Jago, in that sense, I say muchas gracias. Gracias for all the
Muchas
insights. And thanks for being with us here. Ja, damit ist der nächste Madrid-Urlaub gesichert und wir wissen überhaupt, wo wir hingehen sollen. Und ich würde sagen, wir schauen in unsere nächste Kategorie.
digitale Neuheiten.
Ja, und da gibt es jetzt eine neue Kooperation. Und zwar mal so Mariella Mettertavi mit The Fabricant. Tabi, Anna, du weißt, was ein Tabi ist, wahrscheinlich
Nein.
schon. Du war, okay, das ist sehr spannend, weil der Tabi, also wenn du siehst, das ist dieses Schuhwerk mit der getrennten großen Zehe und zweiten Zehe, also mit der Trennung.
Ah.
Und zwar, die Geschichte reicht ja bis ins 15. Jahrhundert zurück. Japan, wo eben die Fußbekleidung, also Tabis als Fußbekleidung verwendet wurden. Eigentlich waren das Socken, die für einen besseren Halt in den Sandalen gedacht waren. Und die wurden dann weiterentwickelt. Und mein Sohn Magella hat das ja schon vor einiger Zeit in sein Sortiment aufgenommen, diese Schuhe in unterschiedlichen Versionen sind ja sehr, wie soll ich sagen, polarisierend. Die einen lieben sie, die anderen hassen sie. Nun hat man das Ganze weitergeführt und quasi in die digitale Welt gebracht. Jetzt ist eben der Metatabi-Stiefel am Programm. Der wurde für die digitale Welt entworfen und ist eine Verschmelzung von Handwerk und Innovation. Also alles recht spannend und auch interessant natürlich, dass diese digitalen mit den physischen Produkten zusammengreifen. Und natürlich, wenn man sieht, dass das Verhältnis 1 zu 100 ist, also die Meta-Tabi-Stiefel in weiß, physisch und 100-mal mehr im digital. Das kann man dann für mehrere Welten nutzen, sage ich jetzt einmal.
Super, damit sind unsere Avatare auch bestens ausgestattet und haben guten Halt am Boden.
Wohnhaft und nie verlieren.
Genau. Und damit würde ich sagen, schauen wir in unsere letzte Kategorie.
Retail Gossip.
Ja, Bodenhaftung nie verlieren passt jetzt das Übergangsthema von der vorigen Kategorie. Eine Meldung habe ich gefunden und zwar ganz, ganz speziell. Kopern ist immer wieder bekannt für außergewöhnliche Umsetzungen. Diesmal war es eine Tasche, die viral ging, die zu 99% aus Luft besteht, auch deswegen eher Swipeback genannt. Es ist ein Material oder eigentlich gar kein Material, weil das ganze Ding wiegt nur 37 Gramm. Also die im Netz war zwischen 33 und 37 Gramm unterschiedliche Meldungen. Also aus 1% Glas, damit es die Form behält. Der Name des Materials ist Aerogel. Das wird von der NASA benutzt, um für Satelliten, die ins Weltall fliegen, um Sternenstaub einzufangen. Hergestellt wird das gute Ding in Griechenland. Also fühlt sich an wahrscheinlich wie eine Wolke, wird in einem Koffer, in einem Alukoffer geliefert. Und das Arge ist an der ganzen Geschichte, diese Tasche, die leichteste Tasche der Welt, kann das 4000-fache ihres Gewichts aufnehmen, also über 10 bis 12 Kilo somit.
Ja,
Also
Wahnsinn.
das ist schon sehr spannend, muss ich sagen.
Auf jeden Fall. Ich habe mir die natürlich auch angeschaut, die Tasche. Also theoretisch kann die ja vielleicht so viel fassen, aber ich glaube, von der Größe wird da nicht so viel reinpassen. Da müsste man den dann offen halten und dann reinstopfen. Weil ich habe gelesen, auf heute.at, dass da von der Größe ein iPhone einem reinpasst. Aber ja, ich habe jetzt auch Lust, diese Tasche da anzugreifen und sich dann auch wie eine Wolke anfühlt. Also Wahnsinn, was es da schon alles gibt.
Stimmt.
Und crazy geht's weiter, nämlich in Japan, wo man sich jetzt mittlerweile dann fragt, who needs Chanel Number 5 if you can have eau de pommes? Und zwar McDonald's Japan bringt eine limitierte Auflage eines Parfums, das nach Pommes riecht, heraus. Dies wurde mittels eines verifizierten Beitrages ja, vom japanischen McDonald's X-Account veröffentlicht. Auch die Noten Knoblauch, Pfeffer, Mayonnaise und Pflaumen-Nori-Eigensatz soll es geben. Ja, wann Fans das Eau de Pommes frites kaufen können, ist noch nicht bekannt. Ebenso auch der Preis.
Lass ich aus. Lass ich in dem Leben
Ja.
aus, Anna. Wie ist bei dir?
Ich auch, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, wer sich damit Pommes einparfümiert, aber lassen wir sie machen.
Ja, dann noch eher die Crocs, die McDonald's Crocs. Noch eher
Ja.
das Parfum.
Die Fans haben dann wahrscheinlich alles. Die Crocs von Mackie mit dem Parfum. Oder vielleicht ist es doch dann auch einfach nur fürs Regal.
Ganz genau.
Ja, und damit sind wir schon am Ende unserer Ausgabe angekommen. Danke fürs Zuhören. Ja, bitte auf den gängigen Kanälen folgen und wir freuen uns auf die nächste Ausgabe.
Ganz genau.
Mit dem Retail News Flash Podcast am Laufenden bleiben. Am besten durch Abonnieren des Retail News Flash auf LinkedIn und der eigenen beliebtesten Podcast-Plattform. Bis in 2 Wochen.